es gibt keinen Wert, den wir haben. Wir sind kein Zahlungsmittel. Herausfinden kann ich immer nur über Tun. Ob wir wollen oder nicht, wir sind an uns gebunden. Das funktioniert aber nur, wenn ich tatsächlich auch mit mir und in mir Kontakt aufnehme. Ich komme wieder zurück auf das gleiche Niveau, sondern ich darf sehr wohl auch ein höheres Niveau danach erreichen, nach einem schwierigen Moment. Wir können das tatsächlich nur erkennen, wenn wir durch einen Moment der Stille, der Ruhe gehen. Und dieser Weg, der mag vielleicht auch eine ganze Weile andauern, idealerweise dein ganzes Leben.
Willkommen bei Beyond Breath, dem Podcast, in dem ich berufstätige Mütter begleite, die sich trotz Familie oft einsam fühlen und den Kontakt zu sich selbst verloren haben. Dein Alltag ist oft stressig und fühlt sich wie ein endloser Kreislauf an. Ich bin dein Host Jessica. Für die nächsten 20 Minuten nehme ich dich mit auf eine Reise zu mehr Gelassenheit und Selbstwahrnehmung. Erkunde mit mir kleine Auszeiten im Alltag, Momente, in denen du wieder spürst, wer du bist, was du brauchst und wie du deine neue Gelassenheit aufbauen kannst. Ein Atemzug nach dem anderen in der Rush Hour des Lebens. Und damit wieder herzlich willkommen. Heute sprechen wir über eine Frage, die tiefer geht als jede Stressmanagement-Übung eigentlich. Wer bin ich, wenn sich mein Leben verändert? Wir leben ja ständig in einer Veränderung. Karriere, Kinder, Partnerschaft, Verlust. Jedes Kapitel bringt wieder neue Rollen mit sich und manchmal bleiben wir irgendwo stehen und fragen uns, wer wir in all dem eigentlich sind. Und mein heutiger Gast hat sich genau dieser Frage verschrieben. Thorsten Donat ist Resilienztrainer, Coach und ehemaliger Tänzer, der den Körper als Spiegel unserer Identität eigentlich auch versteht. Zumindest habe ich das so herausgelesen. Thorsten wird das gleich nochmal erklären. Und ich freue mich, er begleitet Menschen dabei, die inneren Widerstandskraft zu stärken und wieder in Kontakt mit sich selbst zu kommen. Und ich freue mich total, dass Thorsten sich Zeit nimmt, mit uns darüber zu sprechen, was Resilienz und Identitäten sind. Und herzlich willkommen, Thorsten.
Lieben Dank, liebe Jessica. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir über dieses für mich natürlich sehr nahe und sehr wichtige Thema sprechen zu dürfen.
Ja, total. Ich finde auch gerade die Jahreszeit ist sehr einladend, sich zu fragen, wo kriege ich eigentlich meine Kraft her? Was ist meine Kraft? Wo ist meine Kraft? Und wie kann ich sie wiederentdecken? Und genau da mit der Atemarbeit so die Frage, wie kann ich mich stärken, gerade für diese emotionale Jahreszeit? Und deswegen habe ich für den Monat November das Thema Resilienz als Hauptthema. Ich finde, dass Resilienz uns stärkt, ja, mit sich selbst im Reinen zu sein und besser mit seiner Umwelt umgehen zu können. Wie siehst du das?
Absolut. Also das ist ja genau das, was es macht für mich. Also es gibt ja sehr viele Definitionen auch des Resilienzbegriffes. Und da finde ich immer, muss man ein bisschen aufpassen. Normalerweise ist ja Resilienz das, wo man sagt, das beschreibt einen Menschen, dass er wieder nach einer Krise oder einem Schicksalsschlag wieder zurück in seine alte Kraft kommt. Und ich sage ja, das ist originell so das, was es eigentlich ist, also vom Ursprung her, aber es ist eigentlich für mich etwas noch darüber hinausgehendes, nämlich das, was wir so mit posttraumatischem Wachstum zusammenbringen, nämlich dass wir auch gestärkt sogar aus einer Krise oder einem schweren Schicksalsschlag herausgehen können. Das funktioniert aber nur, wenn ich tatsächlich auch mit mir und in mir Kontakt aufnehme. Also wenn ich nicht irgendwo außen suche nach Rollen, nach Identifikationen, die ich mir selber zuschreibe, die mir natürlich vorgelebt vorpräsentiert wird, wo ich dann versuche hineinzuschlüpfen, weil dann kann ich nicht gestärkt daraus hervorgehen, weil ich ja permanent im Vergleichen bin. Ich bin am, wie soll ich sein und nicht, wie bin ich? Und deswegen das einfach schon mal für mich ganz wichtig, dass Resilienz für mich nicht nur bedeutet, ich komme wieder zurück auf das gleiche Niveau, sondern ich darf sehr wohl auch ein höheres Niveau danach erreichen, nach einem schwierigen Moment.
Das ist schön. Das ist einfach auch nochmal eine Kraft zu haben, wenn sich etwas verändert. Schwieriger Moment hast du es genannt. Also es ist tatsächlich so, dass viele Menschen, die in die Atemarbeit kommen, bei mir kurz vor Burnout sind oder gerade einen Burnout hinter sich haben und sich gerade rausarbeiten aus diesem Burnout. Und das ist deren Thema. Aber grundsätzlich verändert sich deren Welt gerade komplett. Man weiß gar nicht, ich habe die ganze Zeit eine Rolle sozusagen gespielt, so kommt es wortwörtlich bei mir an. Und auf der anderen Seite weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll und wie ich jetzt sein darf und sind im wahrsten Sinne eigentlich komplett verloren und wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Und genau da würde ich jetzt meinen, könntest du andocken und mit dem Thema Resilienz und Identifikation einzusteigen oder Identität.
Mhm. Absolut. Und das, was du beschreibst, sind natürlich die vielen summierten Momente, die irgendwann dann dazu führen, dass Menschen in den Burnout tatsächlich kommen. Ich glaube, es gibt sehr wohl auch diese, sag ich mal, diese kleine Art der Resilienz im normalen Alltag, die sehr hilfreich ist, aber natürlich auch wirklich eben nach Krisen, nach Schicksalsschlägen. Und worum es dort zuerst einmal geht, ist natürlich eben dieses, wie schaffe ich es überhaupt, wieder zu spüren, wer ich bin, was mich ausmacht, was mich antreibt, was mir genau eben diese Energie gibt. Und das Blöde ist, wir können das tatsächlich nur erkennen, wenn wir durch einen Moment der Stille, der Ruhe gehen. Und das ist ja auch das, was du in der Atemarbeit immer wieder machst. Es geht ja darum, zur Ruhe zu kommen, weil wenn ich zu agil bin, wenn ich zu viel tue, dann kann ich gar nicht spüren, wer oder was ich bin. Das heißt, der erste Moment ist tatsächlich erstmal diese Erlaubnis, nicht zu wissen. Dieses Akzeptieren von, ich muss nicht sofort eine Antwort parat haben, sondern ich darf erst einmal diese Ungewissheit in mir spüren und der Raum geben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht sofort meinen, ich muss schnell wieder was verändern, weil wenn ich im Veränderungsmodus bin, dann bin ich schon wieder eigentlich dabei, das, was ich mir vorstelle, wie ich sein soll, dem mich anzunähern. Und das halte ich nicht für den gesunden Weg. Der gesunde Weg ist tatsächlich der über die Ruhe, über dieses, was ist in mir? In welchen Momenten spüre ich meine Lebendigkeit? Was ist das? Und das ist ja eine der ganz großen Fragen, wo ich sage, das verleiht mir und meinem Leben Sinn. Also welchen Sinn gebe ich dem, was ich tue? Was sind meine Werte? Und das sind die Kernfragen letztendlich, die dann dazu führen, dass ich wieder stärker mit mir in Berührung erst einmal komme und dann auch sagen kann, okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Zugang zu meinem inneren Kompass. Jetzt kann ich auch anfangen, loszugehen und auch da für mich auszuprobieren. Nicht zu sagen, ich habe eine Richtung für mich erst einmal gefunden und eingeschlagen und der folge ich jetzt, sondern auch da sensibel zu bleiben und zu sagen, ist es wirklich der Weg? Also zwischendrin innezuhalten und wieder mit sich ganz ehrlich umzugehen und zu sagen, ja, das bin ich oder nee, das ist immer noch eine Rolle, die ich von früher irgendwo glaube, füllen zu müssen. Und zu sagen, dann gehe ich nochmal zurück. Das ist so der Weg. Ja.
Ich finde, das hast du wunderschön beschrieben. Ich finde, dass unterwegs dieses Spielerische vielleicht auch mit sich irgendwie im humorvolleren Sinne zu überlegen oder zu testen, gehe ich den Weg, fühlt er sich richtig an? Ist das genau mein Weg oder ist das einer, der von außen wieder aufgesetzt ist, dass ich in alte Rollen verfalle? Das bedeutet aber auch, wenn ich diesen Weg gehe, sehr in der Wahrnehmung mit mir selber unterwegs zu sein. Also zu merken, tatsächlich bin ich gerade zurück in eine alte Rolle oder ist es genau mein innerer Kompass, wie du es genannt hast, mein Wertekompass, den ich jetzt verfolge, wo ich mich wohlfühle. Und wenn ich das dann tatsächlich auch wahrnehme, die nächste Frage ist dann ja auch, habe ich den Mut, jetzt wirklich in die Veränderung weiterzugehen oder doch wieder in alte Muster zu verfallen?
Sind zwei Aspekte, die mir gerade dabei noch einfallen, die ich gerne direkt mir anschließen möchte. Das eine ist, ja, absolut mit sich selbst in Kontakt kommen und in sich hineinfühlen, aber gleichzeitig sage ich, es ist auch manchmal sehr hilfreich, wenn man gute Freundinnen oder Freunde hat, mit denen immer wieder in den Austausch zu gehen, weil die spüren die Veränderung, die spüren eine Lebendigkeit in einem und das auch tatsächlich zu behalten, weil wo ich merke, da gehen bei mir die Alarmglocken hoch, wenn ich immer nur mit mir und nur in mir irgendwie unterwegs bin, dann verliere ich vielleicht auch die anderen Wahrnehmungsabgleichungen. Und da sind gute Freundinnen und Freunde oft sehr, sehr hilfreich, das tatsächlich auch mit zu begleiten und auch zu spiegeln. Wow, als du das gemacht hast, hast du gestrahlt. Als du darüber erzählt hast, ist deine Stimme lebendig geworden. Oder, das sind ja Anzeichen, die wir vielleicht oft gar nicht so gut wahrnehmen, die aber jemand anders wahrnimmt und das macht es dann auch einfacher, den Weg tatsächlich zu gehen, weil ich damit eine Bestätigung von außen auch noch bekomme. Und das ist schon auch etwas, was wir immer wieder auch nutzen sollten, also nicht zu glauben, ich muss mich jetzt abschotten von dem Rest der Welt, weil dann ist der Weg deutlich schwieriger, weil die Einzige, der dann tatsächlich irgendwo ja mich motivieren kann, bin ich selbst. Ich kriege keine Wahrnehmung von außen und das kann dann auch ermüden. Gleichzeitig sage ich, ja, aber es ist so, dieser Weg, der mag vielleicht auch eine ganze Weile andauern, idealerweise dein ganzes Leben. Gleichzeitig ist jeder Schritt, den du gehst, und gerade dann, wenn man es mit der von dir geäußerten spielerischen Leichtigkeit macht, mit dem Humor, mit dem, oh, ich probiere jetzt einfach mal was Verrücktes aus. Was soll das Ganze? Was soll mir denn passieren, wenn ich jetzt irgendwie sage, ach, morgen melde ich mich an zum Lambada-Kurs, das sind nur Frauen irgendwo und ich habe jetzt Bock irgendwie. Und wenn ich dann sage, nee, ganz ehrlich, da fühlte ich mich irgendwo ganz komisch, dann lasse ich es wieder sein. Aber ich habe vielleicht meinen Spaß gehabt. Ich habe mich auch mal zum Deppen gemacht und das ist doch gut. Also sich auch nicht immer zu ernst zu nehmen, gerade auch in schwierigen Situationen, weil da kommt wieder mehr Leichtigkeit rein. Ja,
voll, voll schön, das Bild. Ich hab noch mal so die Frage, was mich so ein bisschen auch beschäftigt, ist, wenn ich jetzt unterwegs bin und mich ausprobiere, mich neu kennenlerne, ja eigentlich auch auf der anderen Seite, dem Stand zu halten oder aber auch zu sagen, ist das jetzt meine neue Identität? Also du hattest vorhin noch mal, als wir noch nicht aufgenommen haben, haben wir darüber noch mal uns kurz unterhalten, über die beste Version meiner selbst gesprochen. Und das fand ich ziemlich, also noch mal ein schönes Bild. Also von ich probiere mich aus zu ich möchte dahin zu der besten Version meiner selbst. Da hast du gerade noch was Schönes gesagt.
Ja, weil also auch das, was du gesagt hast, dieses wohin will ich, wenn wir aufhören, permanent ein Ziel zu avisieren von dahin muss ich als Punkt, sondern mehr in eine Richtung gehen. Also deswegen habe ich vorhin das Thema, welchem Sinn gebe ich meinem Tun, welche Werte leiten mich, dann ist es nicht so, dass ich sage, oh, ich forme von mir ein Idealbild irgendwo auf einem Gipfel und wenn ich da hinkomme, dann bin ich irgendwann auch die beste Version meiner selbst, als wenn das irgendwo in mir angelegt wäre und ich überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeit hätte. Und ich sage immer, wir sollen wissen, was macht uns aus? Was ist das, was uns Halt und Struktur verleiht? Aber nie als Korsett, nie als genau das muss ich jetzt füllen, sondern als eine Spielwiese, wo ich sagen kann, da kann ich mich entfalten und kann auch sagen, nee, dieses Blütenblatt, das passt doch nicht zu mir, das wird wieder irgendwo, das darf wieder schrumpfen, das darf ich auch abwerfen, um eine andere Form einzunehmen. Also nicht diese strikte Gedanke von, es gibt schon in mir etwas, dem ich nur konkret und ganz spezifisch folgen muss, sondern eher ja diese Leichtigkeit mit reinzunehmen, Dinge auszuprobieren und mehr festzustellen, wo fühle ich mich dann mit mir im Reinen und zwar im Moment, weil es gibt kein im Reinen sein in jeder Lebensphase, in jedem Alter. Das kann gar nicht funktionieren mit dem gleichen Bild, was ich von mir habe.
Wie ist es denn, wenn ich jetzt von außen gespiegelt bekomme, gestern warst du noch so und nächste Woche bist du so, ich kann dich gar nicht mehr greifen, weil du so flippig geworden bist, hier mal und da mal unterwegs bist. Ich glaube, du hast dich verloren, wenn das so von außen kommt, weil du gerade auf dem Weg, auf der Reise bist.
Ja, also da kommt es immer drauf an, natürlich von wem kommt diese Aussage. Und dann zu sagen, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass dich das gerade irritiert. Ich gebe auch zu, ich probiere Dinge aus und ich bitte dich, mir auch immer zu sagen, ob du mit diesem Teil, mit diesem Arten, wie ich mich jetzt gerade verhalte, und das ist ganz wichtig, hier geht es ja um dein Verhalten, wie ich mich verhalte, ob du damit zurechtkommst oder gerade nicht. Und dann spiegelst du mir das und dann kann ich immer noch entscheiden und sage, ja, was ist mir gerade wichtig oder okay, stimmt, wo du es sagst und ich in mich hineinspüre, merke ich, ich habe nur etwas aufgesetzt. Ich habe gerade wieder so ein bisschen vielleicht auch über meinen Anspruch mich vielleicht auch tatsächlich verloren, auch ein Stück weit. Das heißt, es kommt ja schon immer darauf an, wer ist derjenige oder diejenige, die mir das sagt.
Ja, das ist ein guter Hinweis, weil manchmal haben wir ja auch das Gefühl, dass wir uns, also wenn wir uns selbst schon mal nicht mehr mögen und auf dem Weg sind, vielleicht uns neu kennenzulernen, neue Wege zu gehen und eine Richtung erstmal auszuprobieren, da nicht verurteilt zu werden, finde ich dabei immer auch ganz wichtig. Aber wenn wir das Gefühl haben, uns zu verlieren, wie können wir uns dann ja selbst auch wieder mögen, wenn wir uns so tief jetzt sozusagen in die eine Richtung weiterentwickelt haben?
Für mich ist tatsächlich eine Methode, die ich jeder und jedem empfehlen kann, ist das Thema Aufschreiben. Dieses wirklich Tagebuch für mich selber führen und rein für mich selber. Dieses Schreiben, wie ist es mir heute gegangen? Also daraus ein festes Ritual zu machen. Vielleicht auch am Abend und am Morgen. Also am Abend, wie ist es mir gegangen? Und am Morgen, wenn ich so in mich hineinhorche, was ist das, wie ich den heutigen Tag gestalten, erleben möchte? Worauf freue ich mich? Und nachher abzugleichen, wie ist es mir damit gegangen? Das heißt, um mit sich selbst wieder einen guten Kontakt zu kommen, braucht es irgendeine Art von Kommunikation. Und die Kommunikation, wenn ich das Gefühl habe, im Außen ist es mir geradezu wackelig, weil ich nicht die Gewissheit habe, wer oder wem ich mich tatsächlich anvertrauen kann, dann zu sagen, dann mache ich das für mich selbst. Und selbst dann, wenn ich gute Freundinnen habe, auch zu sagen, ja, aber es hält mich nicht davon ab, es für mich zu notieren. Wie ist es mir gegangen? Was habe ich dabei gefühlt? Und sich zurückzuerinnern, vielleicht auch mit so einem, ja, stimmt, wenn ich ehrlich bin, da hatte ich so ein Grumpfen im Magen irgendwo. Da habe ich was gemacht, aber eigentlich, wenn ich mich in die Situation zurückbeame, dann war es nicht reines Glück, sondern da war so ein komisches Gefühl in meinem Bauch vielleicht. Und das kriege ich viel besser hin in der Nachbetrachtung als in dem Moment selber.
Mhm. Voll. Wenn ich jetzt an die Atemarbeit wieder denke, sind einige Menschen da auch bei, die tatsächlich, deswegen heißt dieser Podcast raus aus dem Kopf und rein in den Körper, weil viele erstmal nur kommen mit ihrem Kopf irgendwie. Den Körper haben sie nebenbei sozusagen. Und da erstmal ins Fühlen wiederzukommen und dass man Arme, ein Herz, einen Bauch, einen Magen, ein Zwerchfell hat, dass man bewegen darf durch tiefe Atmung, dass dadurch auch die Organe massiert werden, dass alles in Bewegung kommt sozusagen, dass man das spüren darf und in unterschiedlichsten Atemtechniken. Und da wirklich, heute Abend habe ich wieder eine Atemsession, wo wir wirklich wieder rein, tiefer reingehen, wo der Körper total mitarbeiten darf. Danach gibt es oftmals ein Aha-Erlebnis, dass man überhaupt erstmal wieder sich selber gespürt hat. Und das finde ich, ich freue mich immer total, wenn dieses Aha-Erlebnis nun endlich auch wieder stattgefunden hat. Auf der anderen Seite denke ich, wie schade, dass oft der Kontakt zwischen in sich selber verloren gegangen ist. Und wie würdest du da mit dem Selbstwert vielleicht auch nochmal reingehen, in einer Betrachtung des Selbstwertes?
Also der Selbstwert ist für mich erstmal, so wie wir ihn heute häufig verstehen, hat immer etwas damit zu tun, wie entspreche ich dem, was ich an Anspruch und andere an Anspruch an mich stellen. Das ist ja ganz häufig so, diese Geschichte. Das heißt, das ist etwas, was sehr viel im Kopf passiert. Und da direkt auf die Ebene des Körpers zu gehen, ist tatsächlich eine relativ schwierige. Ich glaube, es braucht tatsächlich genauso etwas, was du machst. Oder eben, man nennt es ja diese somatischen Marker. Also die Gefühle, die sich natürlich im Körper ausdrücken und immer ein Zeichen sind für etwas. Und deswegen dieses Thema Ruhe, die braucht's. Ich kann mich nur fühlen, wenn ich Ruhe habe. Wenn ich tatsächlich sage, ich atme aber ganz tief aus und merke, wow, so viel Platz ist in mir drin. Also diesen ersten kleinen sensationellen Moment tatsächlich wahrzunehmen und das mal wieder auch wertzuschätzen. Das ist so eins. Und deswegen, wenn ich schreibe und mir es abends nochmal dann oder danach nochmal mich in diese Situation hineinversetze, was häufig passiert, ich nehme dann, deswegen sage ich, es braucht oft den Abstand, nehme meine Körperreaktion viel besser oft wahr als im Moment. Weil während ich etwas tue, bin ich häufig so fokussiert. Aber wenn ich es wieder erlebe, kann ich sagen, ich richte meine Aufmerksamkeit mal darauf hin, habe ich da in dem Moment gespürt, ob es mir gut tut oder war es eher unangenehm so? Und dann komme ich wieder mehr und mehr in Kontakt zu all den Botschaften, die der Körper mir ja sagt, über mich, über mein Selbstwertgefühl. Und deswegen ist es ja auch ein Gefühl, aber es ist natürlich eng verknüpft mit dem ganzen Bereich, wie bewerte ich mich? Mhm. So, und bewerten ist immer da oben drin. Das ist so ein bisschen diese Krux bei diesem Begriff Selbstwert. Einerseits, ja, es gibt keinen Wert, den wir haben. Wir sind kein Zahlungsmittel. Wir haben nicht irgendwo einen 50-Euro-Schein hier oben oder einen 5-Cent-Stück aufgeprägt. Also wir verwenden, das ist immer das Gefährliche mit Worten, wir verwenden einen Begriff, der eigentlich aus der Ökonomie kommt und der aber auf Menschen überhaupt nicht stimmig ist. Der ist, wenn wir ehrlich sind, ist der gar nicht anzuwenden, aber natürlich verwenden wir den immer wieder. Und das macht es oft schon schwieriger, weil Wert ist tatsächlich etwas Messbares, aber der Wert eines Menschen, die Wichtigkeit, die Bedeutung, die wir Menschen für uns, für unser Umfeld haben, das ist nichts, was ich werten kann, sondern einfach, was ich schätzen darf.
Das ist so schön gesagt. Das ist ein, ich glaube, ein ganz hilfreicher Moment gerade gewesen, dass du da nochmal den Vergleich gezogen hast aus der Ökonomie und dem eigenen. Sich selber noch mal schätzen darf. Also vielen Dank dafür schon mal.
Gerne. Also mir sind Worte tatsächlich sehr, sehr wichtig und deswegen gucke ich auch sehr häufig da und spüre auch in mich hinein, was macht ein Wort mit mir? Ja. Und Worte haben so eine große Macht. Und wir verwenden viele Begriffe und Worte, ohne sie wirklich zu durchleuchten. Was steckt da noch mit dabei? Nicht, dass das in erster Linie gemeint ist, aber die haben den quasi im Anhänger immer mit hinten dran. Bin ich wert? Mhm. Bin ich wertvoll? Und wo ich denke, was für eine blöde Frage.
Schön. Ja, so war. Toll. Gibt es in deiner Arbeit, wenn du mit Menschen in die Resilienz, in das Thema Resilienzarbeit reingehst, hast du da ein Beispiel? Wie kommen sie rein und wie gehen sie raus aus der Arbeit?
Ja, Beispiele natürlich. Also für mich erstmal ganz wichtig, weil du hast es vorhin angesprochen, das Thema spielerisch. Also ich versuche grundsätzlich mit Menschen immer zu arbeiten in einer Form von Leichtigkeit. Das heißt, bei mir werden Bauklötze aufeinander gestapelt, genauso wie auch mit Playmobil-Figuren gespielt, weil dieses Thema spielerische Auseinandersetzung mit dem Thema ist was ganz anderes, als wenn ich mich nur hinsetze wie beim Psychotherapeuten und nur rede. So gerne ich zuhöre und rede, wir brauchen noch eine Ebene daneben oder eine ergänzende, und die kommt viel, viel leichter, wenn ich im Tun bin. Und das, was ich zum Beispiel grundsätzlich immer feststelle, ist dieses Thema, da ist mit einem Mal der Raum wieder offen für die Menschen. Also dieses vorher ist so klein, klein. Ich habe ja keine Chance und und mit einem Mal merken sie, wow, ich habe Möglichkeiten. Und das ist der erste wichtige Schritt, zu sagen, also der zweite. Der erste ist Akzeptanz und der zweite ist dann den Raum der Möglichkeiten für mich selbst wieder aufzumachen, dass ich merke, ich bin nicht Opfer, sondern ich kann entscheiden, welche Optionen ich ausprobiere, wem ich Raum gebe und wo ich auch sage, hier setze ich eine klare Grenze. Und das macht natürlich einfach etwas, wo die Leute wieder merken, wow, ich habe Handlungsoptionen und das macht mich lebendig.
Total. Es gibt so viele Beispiele, wenn ich jetzt, als du gerade erzählt hast von diesen Menschen, erstmal das Thema Grenzen setzen, Grenzen zu erkennen, hat auch wieder ganz viel mit der Wahrnehmung, der eigenen Wahrnehmung zu tun, die Grenzen auch einzuhalten und dann aber auch weiterzugehen und zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für etwas Neues. Ich entscheide mich jetzt, dass ich traurig bin. Ich entscheide mich jetzt, dass ich in die Richtung der Fröhlichkeit wieder gehe. Nach einer Atemarbeit, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, da gibt es natürlich ganz viele wellenartige Emotionen. Wir arbeiten aber auch ganz viel damit, dass wir erstmal überhaupt aus diesem Kopf aussteigen können und wieder ins Fühlen reinkommen. Das dauert auch seine Zeit. Und dann tatsächlich die Kraft auch zu besitzen im Körper und zu sagen, oder die Standhaftigkeit auch, zu sagen, ich entscheide mich jetzt für diesen Weg, den ich jetzt ausprobiere. Und da sind ja noch ganz viele Proben zwischendurch, Etappen, wenn ich auf dem Weg bin. Siehst du das genauso?
Es bleibt grundsätzlich ein Ausprobieren. Das ganze Leben ist ein Ausprobieren. Also das ist ja auch das Schöne. Das meine ich, sonst wäre es ja schlimm. Und es geht auch darum, eben, deswegen hast du gesagt, so Grenzen, ich nenne das so diese Markierung. Das kann sein, wenn ich mit Flussmetapher arbeite, dann sage ich, das sind die Uferbegrenzungen. Und innerhalb dieser Uferbegrenzungen, da kann der Fluss fließen. Da kann er mal mehr auf die eine, mal mehr auf die andere Seite. Du hast die Wellen angesprochen. Dann wird es mal stürmischer. Dann gibt es mal ein Hindernis, was ich vielleicht überwinden muss, aber ich bleibe trotzdem innerhalb meiner Begrenzungen irgendwo und sage, nee, also hier ist auch Schluss, weiter gehe ich nicht. Und in Seminaren mache ich das ganz häufig so, und viele Frauen haben die tatsächlich die Schwierigkeit, Nein sagen zu können, und sie sagen, ich kann nicht Nein sagen, und dann sage ich immer, ah, spannend, irgendwo darf ich mal kurz an den Busen fassen, und dann kommt sofort Nein, und ich, ja natürlich, Sie können Nein sagen. Es geht darum, inwiefern sie tatsächlich ihre Grenzen wahrnehmen und die kommunizieren. Aber es heißt nicht, dass sie es nicht können. Und das ist das, worum es erstmal geht. Ich muss aber erst einmal, bevor ich Nein sage, muss ich erstmal sagen, was ist mir wichtig? Und Nein heißt ja im Grunde genommen, da verletzt jemand mein Wertemodell. Das sind Dinge, wo ich sage, das hat, ne, da sind wir wieder beim Thema Wert, Werte, also dieser Begriff kommt immer wieder, wo es tatsächlich darum geht, welche Werte, was sind denn für mich Währungen, wo ich sage, das lasse ich zu und das geht auf gar keinen Fall. Und das sind genau diese Momente, wo ich sage, wenn wir das schaffen, dass du herauskristallisierst, was ist das, wo du sagst, das geht auf gar keinen Fall. Und das toleriere ich noch. Dann kannst du sagen, das, was ich nicht toleriere, hier setze ich eine Grenze. Dafür musst du aber anfangen zu wissen, warum es dir wichtig ist.
Ja, und auch das ist deine Arbeit, oder? Du gehst auch da rein, oder?
Mhm. Ja, absolut, absolut. Ich habe Wertekartenspiele und also wie gesagt, ich mache sehr viel mit eher leichten, spielerischen Geschichten, weil wir damit automatisch uns viel schneller auch überlisten und schneller in das kommen, was uns tatsächlich irgendwo wichtig ist. Weil wenn wir zu rational immer nur dran gehen und nur sitzen, also bei mir wird auch viel sich bewegt, weil wir sind uns immer nur, du hast vorhin angesprochen, nur im Kopf und sind dort auch viel zu langsam. Der Körper sagt uns ganz schnell irgendwo, während wir etwas tun, das stimmt ja gar nicht. Und dann kriegen wir es raus. Dann gibt es ganz tolle kleine Möglichkeiten. Einfach nur so ein Tipp, wenn ich zum Beispiel Entscheidungen brauche und ich habe zwei Optionen und ich kann mich zwischen zwei nicht entscheiden, dann sage ich immer so, Kopf oder Zahl, was ist A, was ist B? Und dann werfe ich eine Münze. Und in dem Moment, wo ich dann sage, jetzt ist es Kopf und es ist nicht die Entscheidung, die der Mensch wirklich aus dem Herzen trifft, kommt sofort, weil er nicht drüber nachdenkt, so ein, nee, die will ich aber nicht, ich wollte, dass Zahl ist. Und damit ist klar, die Entscheidung war zu der anderen Waagschale. Das heißt, wenn wir schneller sind als unser langsames Denken, also das System 2, wie Kahneman das beschrieben hat, dann schaffen wir es, uns selbst auszutricksen. Und das macht der Körper.
Schön. Also das ist eine super Übung, wenn wir jetzt Entscheidungen in der nächsten Zeit haben, dass wir die Münze werfen und gucken, wie der Körper bei dem Ergebnis reagiert, oder?
Ja, aber ich muss mir es vorher tatsächlich, muss beide Optionen für mich erstmal im Kopf wirklich durchgespielt haben. Also um zu sagen, ich habe mich mit schon beschäftigt und ich kann mich nicht entscheiden. Und wenn ich dann sage, ich kann mich nicht entscheiden, dann die Münze werfen, weil die Informationen, all die Reflexionen, die sind auch verarbeitet in unserem Gesamten. Und dann kommt dieser Impuls.
Das ist eine schöne Übung. Die nehme ich mir selber auch mal mit. Ja. Finde ich tatsächlich viel für mich auch noch mal viel spannender zu sagen, okay, ich habe sonst den Vergleich immer mit den, was wiegt schwerer in den Händen? Also ich nehme eine Entscheidung in die eine Hand und in die andere Hand die andere Entscheidung und versuche durch meinen Körper zu fühlen, dass was schwerer wiegt sozusagen. Und wenn ich aber da nicht weiterkomme, dann kann ich das überlisten, indem ich durch die Schnelligkeit der Münze wahrscheinlich schneller ans Ziel, in die Entscheidung komme.
Ja, und darum geht's. Es geht eben darum, tatsächlich die schon getroffenen, unbewussten Analysen, die wir viel schneller machen als dieses langsame Hineinspüren und Denken, tatsächlich nur die Schnelligkeit. Es hat nichts anderes zu tun als Schnelligkeit. So genauso wie wir auch ganz schnell Dinge, Gefahr oder alles Mögliche, kriegen wir erst einmal ein körperliches Signal. Und erst danach rationalisieren wir, warum ist es eigentlich gekommen. Das heißt, der Körper ist erst einmal schneller als unser Denken.
Hast du da mal ein Beispiel, dass man sagt, okay, ein Mensch, der vorher sozusagen gestartet ist, hatte war körperlich vielleicht komplett stuck und gar nicht irgendwie in Kontakt mit sich selbst und hat alles rationalisiert, hat sich alles erklärt, bevor er gesprochen hat, hat er schon erklärt. Da gibt es ja viele Menschen von. Wie hast du den knacken können?
Also da ist tatsächlich diese spielerische Geschichte, genau dieses Aufstellen und Spüren oder auch im Raum bewegen lassen, andere Positionen einnehmen. Also das ist tatsächlich etwas, was dort ganz, ganz viel in diesem Zusammenhang hilft. Und ansonsten, was ich auch mag, wie gesagt, ich komme ja eben vom Tanz, komme vom Körper, ist auch, wenn ich zum Beispiel sage, wir hatten das Thema Selbstwert, ich habe eine schwierige Situation und ich weiß nicht, die kommt immer wieder und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. In diese Situation einmal sich hineinzufühlen und dann lasse ich die Menschen tatsächlich die Haltung einnehmen, wie sie sich in diese Situation fühlen. Und die meisten gehen in Richtung Boden und dann kommen Fragen wie, okay, jetzt sag mir doch mal, wenn du das hast, wie alt fühlst du dich gerade? Also welches Alter hat diese Person, die das jetzt gerade empfindet, und die meisten sind dann irgendwo im kindlichen, maximal im jugendlichen Alter. Und wie fühlst du dich, wer ist um dich rum? Das heißt, ich lasse sie das wirklich einnehmen, körperlich aus der Situation, wie sie sich dort tatsächlich fühlen. Und dann eben rausgehen und sagen, wunderbar, danke. Jetzt geh mal bitte in diese Figur hinein, wie du gerne agieren würdest. Und dann lasse ich sie die andere Haltung einnehmen, die, wo sie sagen, so würde ich mich gerne fühlen, das würde ich gerne tun. Und dann genauso wieder hineinspüren lassen. Wie fühlt sich das an? Wie alt bist du? Und die meisten sagen, na ja, so alt wie ich jetzt bin. Also so, da kommt tatsächlich die Realität wieder. Und dann zu sagen, okay, jetzt machen wir ein paar Mal diese Transformation zwischen der kleinen Person und der Großen. Und ich lasse sie das langsam machen, wirklich wie so eine Puppe, die sich auspuppt und dann zum Schmetterling wird. Sage, irgendwann wirst du feststellen, es gibt einen Kipppunkt. Und dieser Kipppunkt, der sagt dir, aha, ab jetzt habe ich es geschafft. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Frau, da ging es am Ende ganz witzig darum, dass sie sich nur auf ein Bein gestellt hat und die andere Hüfte hat sinken lassen. Also statt immer so angespannt zu stehen, hat sie sogar etwas losgelassen, kam von unten und es war nicht. Und klack, die Hüfte ist gefallen. Und das war ihr Moment, oh, jetzt fühle ich mich erwachsen, jetzt fühle ich mich groß. Und das ist dann so eine Aufgabe, dann hat sie zum Beispiel die Aufgabe bekommen, immer wieder regelmäßig am Tag, gerade auch vor schwierigen Gesprächen, vor Situationen, wo sie ein bisschen Bammel hatte, zu sagen, so, und nur diese Kippbewegung machen. Nicht den ganzen Prozess, nur den Schalter, weil das ist der Schalter im Grunde genommen, wo man sagt, ja, da legt sich etwas um, da werde ich gerade zu der erwachsenen Frau, die ich jetzt im Moment bin.
Diese Arbeit, diese Momente, was machen die mit dir, wenn du sowas erlebst?
Das ist das, weswegen ich immer sage, was mein Motor, mein Motivator ist. Also ich bin permanent auch dabei, immer weiter mich zu entwickeln, weil ich irgendwie denke, boah, wie schön, weil so meine Mission ist tatsächlich, Menschen in Kontakt, in eine gute Kommunikation oder ein gutes Umgehen mit sich selbst und damit auch mit anderen zu bringen. Das ist so das, wo ich immer sage, das treibt mich tatsächlich an. Und wenn es mir in so einem Moment eben ganz klar, wo ich denke, ja, jetzt sehe ich, die Frau hat es verinnerlicht, dass sie es in sich trägt, dass sie es kann, dass es natürlich an ihr liegt, es umzusetzen. Das bleibt immer dabei. Wir können immer nur Impulse geben. Wir können nur jemanden auf etwas bewusst machen. Wir können vielleicht auch Methoden wählen, die denjenigen helfen. Aber das Umsetzen bleibt immer noch bei den anderen. Aber das ist schon etwas ganz Wertvolles. Und das halte ich auch für mich tatsächlich für etwas Wichtiges, weil ich immer sage, ich übernehme keine Verantwortung, für meine Coaches. Ich will es auch gar nicht. Das sind erwachsene Menschen und selbst wenn es Kinder sind, sind es eigenständige Lebewesen. Da muss ich sagen, da muss ich vielleicht ein paar Grenzen irgendwo setzen, damit die sich nicht selbst gefährden, weil sie es noch nicht absehen können. Aber ansonsten, go your way.
Toll. Ja, also von diesen sinnsuchenden Menschen hin zu durch Übung, durch spielerisches Selbstkennenlernen auch so viel Neues wahrscheinlich zu entdecken bei sich selbst oder aber auch bei der Sichtweisen, bei den Sichtweisen auf mich zu schauen, aber auch auf meine Umwelt zu schauen. Gibt es da auch so ein Beispiel, was sich dann neu entpuppt hat, was ich eigentlich vorher, bevor ich zu dir gekommen, bewertet habe als total schlecht, das darf ich nicht, das ist nicht für mich gemacht, hin zu, wow, eigentlich ist es genau das Richtige gewesen, aber ich habe es nicht, ich habe es zu schlecht bewertet oder nicht für mich in Betracht gezogen.
Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, teilweise. Es ist tatsächlich häufig so ein Prozess. Also vieles passiert tatsächlich, finde ich, immer im Nachhinein. Ich glaube, viele, deswegen nenne ich es auch gerne Impuls. Das ist so ein bisschen wie so eine Billardkugel. Und wir stoßen eine im Coaching an. Aber was dann danach weiter, welche die weiter anstößt, das ist oft gar nicht so schnell zu sehen. Und ich halte es auch, wie gesagt, für mich ist Ausprobieren und auch dieses Spüren, jetzt fühlt sich etwas gerade nicht richtig an oder wow, das stimmt ja doch, das bin ich ja doch. Das sind so Aha-Momente, aber die führen noch nicht dazu, dass ich etwas verändere. Die Veränderung erfolgt ja immer erst im Nachhinein und diesen Raum sich selbst auch zu lassen. Also ich möchte mir auch erstmal diesen Druck rausnehmen, so jetzt muss irgendwas Grandioses passieren, wo ich denke, nee, muss es nicht, weil wenn ich den Anspruch schon habe, dann setze ich mich schon wieder unter Druck. Dann komme ich schon wieder mit einer Erwartungshaltung, wie will ich hier rausgehen? Und das halte ich für sehr gefährlich, weil dann bin ich eigentlich danach wieder jemandem, wer auch immer mir dieses Bild in meinen Kopf gegeben hat, ob ich selbst bin oder von außen, dem aber Folge zu leisten. Und das entspricht nicht meiner Wahrnehmung von, hey, guck, probiere aus. Wichtig ist, dass du in dir die Stabilität, die Ressourcen findest, um mit dir und deiner Umwelt gut umzugehen. Das ist das, was für mich auch Resilienz ist. Heißt erst einmal, in sich selbst wieder die eigenen Ressourcen zu entdecken und natürlich auch immer, ganz wichtig, die Ressourcen, die mich verbinden. Und Verbindung geht für mich zum Beispiel weit hinaus über nur mit anderen Menschen verbunden sein. Für mich ist die Natur, alles, was mich umgibt, auch das ist eine ganz, ganz wichtige Kraftquelle. Und wenn ich Menschen ja auch mehr dieses Gefühl wieder mitgeben kann, du bist immer Teil von etwas Grandiosem und du bist ein Teil und damit bist du immer auch verbunden, dann passiert schon etwas, aber ohne, dass ich sage, da hat sich jetzt was gewendet unbedingt. Also, aber es liegt eben auch dran, weil ich da sehr behutsam rangehe. Ich will auch niemanden umkrempeln, aber ich hatte jetzt einen Mann, der tatsächlich, was hat er gesagt, boah, ich habe gerade ein Riesenproblem irgendwo, will ich auch gar nicht schildern, was letztendlich gut handelbar war. Und dann ist er auf eine Idee, sind wir zusammen auf eine Idee gekommen und hat mir am nächsten Tag geschrieben, es hat sich was verändert gehabt und es ist wieder anders gelaufen, aber ich konnte es jetzt durchleben. Und das ist für mich viel, viel besser, weil das ist das, was häufig passiert. In dem Prozess denkt man, ja, ich weiß jetzt, wie es geht, aber es hat viel auch mit zu tun, was ich vielleicht als möglich denke und ob ich will oder nicht. Ich bin nie frei von mir, auch als Coach nicht. Und schön finde ich es aber, wenn danach, einen Tag später, er sagt, es hat sich nochmal was verändert, aber ich konnte jetzt drauf reagieren. Und ich denke, wunderbar, dann bist du das jetzt zu 100% gewesen und nicht noch 80% oder auch 40% oder 20% Thorsten, sondern 100% du.
Ja. Das bringt mich wieder zurück zu der Betrachtung Resilienz und Identitäten. Wie wäre da die Betrachtung, also wenn wir jetzt sagen, ich gehe jetzt in die Resilienzarbeit und komme aber mit, erstmal weiß ich gar nicht, wer ich bin, oder ich hatte gerade eine schwierige Situation und habe diverse Identitäten und bin trotzdem lost. Wie können wir da herausfinden, wer ich bin?
Herausfinden kann ich immer nur über Tun. Und deswegen ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sagen, was möchte ich als erstes ausprobieren? Also was ist mir jetzt wichtig, um erstmal wieder mehr meine Ressourcen zu spüren, wieder mehr in meine Kraft zu kommen? Wo kann ich jetzt ganz konkret etwas für mich ausprobieren? Weil es kann nicht gelingen, in einem Coaching tatsächlich jemand, der so lange, das sind ja alles Menschen, die haben ja nicht irgendwo 5 Minuten, bevor sie zum Coaching kommen, angefangen, darüber nachzudenken, sondern da wälzen die nächtelang, monatelang, schlüpfen von einer in die nächsten Rolle, achten nicht auf sich, gehen mit ihrem Energiehaushalt um, als hätten sie hinten irgendwo dieses Atomkraftwerk auf dem Puckel sitzen und sagen, nee, so funktioniert's nicht. Und dann ist für mich erstmal dieses Machen. Ausprobieren, konkret auch immer. Bei mir geht keiner raus, der nicht sagt, das werde ich jetzt tun. Und selbst, wie bei dem letzten Fall, wenn derjenige sagt, oh, ich wollte es tun, dann habe ich gemerkt, das andere ist besser. Wunderbar, aber worum es immer geht, ist tun. Weil ich kann nur wissen, was ist das, was mir tatsächlich im Moment gerade richtig am Herzen liegt, wenn ich etwas ausprobiere? Nicht, indem ich drüber nachdenke. Das kann nicht zu einem Erfolg führen, weil ich es ja immer nur ausmache mit meinen Vorstellungen.
Da bin ich gerade genau jetzt an der Stelle nämlich jetzt angekommen. Okay, ich probiere aus. Mein Kopf sagt mir aber nein und mein Körper sagt ja. Das ist ja totale Diskrepanz.
Ja, und deswegen ausprobieren und dann zu sagen, was kostet dich das, wenn du es jetzt ausprobierst? Wirklich immer wieder auch, also sich bewusst zu machen, ich habe nichts zu verlieren, wenn ich es ausprobiere, weil schlimm ist es momentan sowieso, ich kann also nur gewinnen. Und zu sagen, diese Bereitschaft tatsächlich zu haben, sagen, ich probiere es einfach aus. Also ich habe häufig so kleine Geschichten und eins ist dann so dieses einfach machen und tatsächlich ganz wichtig, einfach machen, also nicht kompliziert, nicht irgendwo mit lauter Eckpfosten und Wenn-Dann-Geschichten, sondern einfach und machen und diese beiden Geschichten zu sagen, probier es aus. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass es nicht irgendwo zu dem Erfolg geführt hast, den du dir gewünscht hast? Und nur so kriege ich wieder mehr die Stimmigkeit hin zwischen eben dem, was ich für ein Bild habe von mir oder von anderen und dem, was tatsächlich sich in mir noch alles bewegt.
Und durch das Machen kann ich herausfinden, tut es mir gut oder tut es mir halt nicht gut. Wenn der Kopf aber immer noch während des Machens und Ausprobierens immer noch mit dir spricht, das ist nicht gut, aber der Körper fühlt sich gut. Da gibt es ja auch einige Momente im Leben, wo man sagt, ach nee, also mein Verstand erklärt mir, das geht nicht, mein Herz sagt mir, ich möchte aber.
Klare Regeln, ich sage mir, das mache ich jetzt und mein Kopf kriegt eine Sprechstunde Donnerstag zwischen 5 und 6. Und vorher sage ich einfach, nein, du bist jetzt nicht dran. Ich habe gehört, ich habe vorher, also wir machen das ja nicht, wir sagen ja nicht irgendwo, ich stelle mich mal oben auf ein Dach und springe jetzt runter und gucke dann nachher, ob es die richtige Entscheidung war. Also wir sind ja tatsächlich Wesen, die sehr gut abwägen können. Aber dann zu sagen, wenn ich abgewogen habe, so ähnlich, du hast es vorher mit den Gewichten gehabt, mit den Hand, wenn ich sage, ich habe für mich abgewogen und ich möchte jetzt das andere ausprobieren, dann klar dem Kopf zu sagen, ist in Ordnung. Ich weiß, du schaltest dich wieder ein. Und ich sage dir von vornherein, du hast deine Sprechstunde donnerstags von 5 bis 6, dann können wir darüber reden, ob deine Einwände angemessen sind oder nicht. Aber jetzt im Moment habe ich keine Zeit für dich, jetzt tue ich. Und das tatsächlich mit einer Sprechzeit zu verknüpfen. Funktioniert.
den Tipp, den nehme ich mir sofort mal mit. Eine Sprechstunde mit mir selbst, das finde ich ganz schön. Anstatt, dass man immer im Alltag abgelenkt wird oder immer wieder zurückkehrt zu dem Gedanken und wieder die Schleifen dreht, das lenkt ab, das versetzt meinen Fokus in der Arbeit, in meinem Leben, in meinem Alltag und bringt mich nicht weiter in dem Sinne, sondern ich drehe mich immer wieder um dasselbe Thema und das zieht Energie komplett.
Und es führt zu nichts in dem Moment. In dem Moment führt es zu nichts, weil du nur die gleiche Schleife wieder drehst, die du schon 20 Mal gedreht hast.
Toll. Im Laufe unseres Gesprächs haben wir, glaube ich, mittlerweile 3 bis 4 Übungen eingearbeitet. Wenn jetzt aber jemand das jetzt diese Folge hört und es ist dieser November Blues, es ist Nebel draußen, für mich ist das der schönste Monat. Das hat so ein bisschen so einen Kriminalfall, frühe Dunkelheit, dieser Nebel. Macht aber auch was mit seinen Emotionen. Und wenn ich jetzt gerade im Auto sitze und diese Folge höre, wie kann ich den Mut entdecken in mir oder die Tür öffnen, dass ich da mal in diesen Raum reinschaue?
Also eine Sache, die mir tatsächlich immer ganz zentral ist, ist, wir haben oft eine falsche Vorstellung von uns, weil ich glaube, die wenigsten machen sich wirklich bewusst, dass sie jedes andere Lebewesen, jedes, egal ob Kinder, Mann, Eltern, loswerden können, aber sich selbst nicht. Ob wir wollen oder nicht, wir sind an uns gebunden. Das heißt, auch du, liebe Jessica, du wirst bis zum allerletzten deiner Atemzüge, bis zum allerletzten, wirst du mit dir umgehen müssen. Und dann sage ich immer, wenn ich das schon muss, wenn ich schon an mich selber gefesselt bin, dann sollte ich doch auch so intelligent sein, mit diesem einzigen Menschen, den ich nicht verlassen kann, auch gut umzugehen. Und das als Impuls zu nähern, zu sagen, damit kann ich vielleicht auch mal hinhören, was tut diesem Menschen denn gut und das dann auch möglichst Schritt für Schritt weiter umzusetzen.
Toll. Das ist eine richtig schöne Anekdote zum Schluss, zu sagen, mit sich selbst verbunden zu sein und dann im Guten mit sich selbst zu sein. Das war eine schöne Erinnerung zu einer wunderschönen Jahreszeit. Vielen Dank, Thorsten.
Liebe Jessica, herzlichen Dank an dich. Ich freue mich irgendwo und finde es auch immer wieder spannend, was so über Fragen so für Ideen auch bei mir wieder irgendwo den Platz einnehmen, die teilweise schon auch ein bisschen verschüttet sind. Und deswegen hat es mir also auch sehr viel Freude gemacht, auch über das Gespräch mit dir, mir Dinge wieder ein bisschen mehr in die Oberfläche zu holen.
Eine letzte Frage vielleicht nochmal. Wenn du so einen letzten oder den einen Satz sagen könntest, wenn er sich gerade fragt, wer bin ich gerade? Gibt es da irgendwie eine Übung oder eine Frage oder einen Satz, den man sich da...
Ich glaube tatsächlich, die Frage wer wäre es nicht, sondern die Frage wäre tatsächlich, auf jeden Fall bist du der wichtigste Mensch in deinem Leben und das solltest du dir bewusst machen. Deswegen gehe liebevoll mit dir selbst um. Und liebevoll bedeutet ja, ich muss auch wissen, was tut dem anderen gut. Ich will ja niemandem etwas überstülpen. Also dieses Thema in sich hineinspüren mit der Absicht, liebevoller mit mir selbst zu werden. Das ist so etwas, wo ich mich gut mit anfreunden kann. Aber dieses Wer hat schon wieder etwas von einem Label, was ich da irgendwo drauf tue. Und da merkst du, da tue ich mich nach wie vor, da tue ich mich schwer. Das ist so, das ist so klar. Sondern wenn ich aber in mich hineinspüre und sage, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, deswegen gehe ich liebevoll mit mir selbst um, dann werde ich verschiedene Dinge tun und ausprobieren, aber ich werde nie meine Richtung verlieren, ohne genau zu wissen, was dort hinten oder welche Person dort hinten irgendwo steht, die ich irgendwann fühle, weil es nicht das Wichtige ist, sondern dieses in dem Moment tatsächlich mit mir gut zu sein.
Toll. Ich glaube, das würde ich gerne so genauso stehen lassen. Das ist ein wunderschöner Abschluss, Thorsten.
Gerne.
Es war ein richtig, richtig schönes Gespräch, auch für mich. Persönlich habe ich viel mitnehmen dürfen. Du hast mit deinen Worten, glaube ich, vieles in Bewegung gesetzt und ich wünsche mir auch für alle Hörerinnen und Hörer, dass sie da vielleicht sich auch etwas rausnehmen dürfen und können. Ich wünsche dir und deiner Familie auf jeden Fall eine schöne Vorweihnachtszeit und ja, vielen, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch.
Danke dir und allen Zuhörenden auch noch alles Gute und macht euch auf den Weg irgendwo, probiert was aus mit Leichtigkeit und mit Freude.
Vielen Dank. Und für alle, die mal Thorsten näher kennenlernen wollen und seine Arbeit anschauen wollen, da haben wir alle Informationen dann in den Shownotes später drin und alle Links, damit man dann auch in Kontakt mit Thorsten treten kann. Ich bin immer noch ganz begeistert von diesem schönen Gespräch mit Thorsten und ich hoffe, dir hat diese Folge heute auch ganz gut gefallen. Falls du uns einen Stern oder eine Bewertung hinterlassen möchtest, hilft es extrem meiner Arbeit und meinem Podcast auch für andere sichtbar zu werden. Oder du teilst diese Folge mal mit deiner Freundin oder deinem Freund, an wen du auch jetzt gerade immer denkst, der diese Folge mal hören darf. Resilient in den Herbst zu starten, zur Weihnachtszeit vielleicht seinen eigenen inneren Wertekompass besser zu kennen und damit dann gestärkt durch den Winter kommt. Für alle anderen, ihr seid alle herzlich eingeladen, meldet euch gern, um mich oder Thorsten und unsere Arbeit kennenzulernen. Bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Woche und denke mal daran, du bist nur einen Atemzug entfernt.